am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Medienpartner des Podcasts ist Medmedia Relatus. Folge 43. Kinder mit Diabetes. Ja zur frühen Diagnose, aber wie? Typ 1 Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Die Autoimmunerkrankung wird häufig spät erkannt, teilweise erst bei Auftreten schwerer Komplikationen. Dabei könnte der ungenutzte Hebel der Früherkennung die Erkrankung schon vor den ersten Anzeichen entdecken, den jungen Betroffenen Leid ersparen und dem Gesundheitswesen zu Stabilität verhelfen. Dafür sind strukturelle Veränderungen im Gesundheitssystem und das Weiterführen begonnener Initiativen notwendig. Schaffen wir das? Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche darüber mit Assistenzprofessorin, Privatdozentin Dr. Elke Fröhlich-Reiterer, Leiterin Bereich Diabetes und Endokrinologie der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz. Diplom-Ingenieur Harald Führer, Präsident von Wir sind Diabetes, der Patientenvertretung und Dachorganisation der Diabetes-Selbsthilfe Österreich, sowie Past-Obmann von Diabea, Verein für Diabetiker der Universitätskinderklinik Graz, sowie Thomas Führer. Er ist im erweiterten Vorstand von Wir sind Diabetes für die Jugendarbeit zuständig und Mitglied im EU Advisory Board. Herzlich willkommen Ihnen allen.
Hallo.
Grüß Gott.
Danke für die Einladung.
Frau Professor Fröhlich-Reiterer, Diabetes als Erkrankung ist natürlich breit bekannt. Warum also rückt Typ 1 Diabetes jetzt wieder mehr in den Fokus?
Ja, Typ 1 Diabetes ist eine der häufigsten chronischen Stoffwechselerkrankungen im Kindes- und Jugendalter und die Inzidenz, die Zahl der Neuerkrankungen, ist in den letzten 30 Jahren stark gestiegen. Nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch weltweit. Und es sind immer mehr Kinder und Jugendliche von Typ 1 Diabetes betroffen. Und das ist eine chronische Erkrankung und das rückt deshalb in den Fokus, weil erstens, weil wir eine starke Zunahme sehen und zweitens, weil es jetzt Möglichkeiten gibt, Typ 1 Diabetes früh zu erkennen.
Wodurch erklärt sich diese starke Zunahme?
Das wissen wir leider nicht. Ja. Mhm. Die Pathogenese, also die Krankheitsentstehung von Typ 1 Diabetes, ist noch nicht gänzlich geklärt. Man weiß, dass es ein Teil einer genetischer Hintergrund ist und dass dann andere Faktoren wie Viren oder Umweltfaktoren dazu beitragen, dass diese Autoimmunerkrankung ausgelöst wird. Das heißt, der Körper reagiert gegen sich selbst. Die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Beta-Zellen, sterben ab und es kann nicht mehr genug Insulin produziert werden. Und man weiß nicht, wie die Krankheit zustande kommt und deswegen weiß man auch nicht, warum die Zunahme so stark ist.
Und wer ist besonders gefährdet, an Typ 1 Diabetes zu erkranken?
Das sind besonders Kinder und Jugendliche. Früher waren es eher so eine Erkrankung der Volksschulkinder, aber jetzt werden es immer jüngere Kinder. Also wir haben auch sehr, sehr kleine Kinder. Wenn ich klein sage, das sind dann Kinder mit 11 Monaten, 2, 3 Jahren. Und das ist eine Gruppe, die auch sehr schwierig ist in der Therapie. Ja, sie verstehen auch noch nicht, was das heißt, was mit ihnen geschieht. Und das ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung für die Eltern.
Wenn wir schon über die Eltern sprechen, welche Rolle spielt denn die Verwandtschaft?
Ja, wie schon erwähnt, es hat einen gewissen genetischen Hintergrund. Und wenn jemand in der Familie von Typ 1 Diabetes betroffen ist, so haben die Familienangehörigen die First Relative Degrees, also die erstgradigen Verwandten, ein 15-prozentiges Risiko, auch Typ 1 Diabetes zu entwickeln. Aber 90% der Kinder und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes haben keine Verwandten mit Typ 1 Diabetes.
Was passiert nun, wenn diese Erkrankung nicht früh genug erkannt wird?
Ja, das passiert leider in Österreich noch immer sehr häufig, dass die Erkrankung nicht erkannt wird. Und ich möchte auch auf die Symptome hinweisen. Die Symptome sind viel trinken, viel aufs Klo gehen, das Wiedereinnässen eines Kindes, das schon rein war in der Nacht, der Gewichtsverlust, das sind so die typischen Symptome. Und wenn man die nicht erkennt, dann kommen die Kinder in eine Stoffwechselentgleisung, das nennt man diabetische Ketoazidose. Und diese diabetische Ketoazidose ist auch wirklich ein gefährlicher Zustand. Und in Österreich ist es so, dass diese Ketoazidoserate sehr, sehr hoch ist, denn 44% der Kinder bei Erstmanifestation, bei Diagnosestellen, kommen mit so einer Ketoazidose an die Kliniken und müssen auch intensivmedizinisch betreut werden. Und das hat auch eine hohe Morbidität. Ja, und das gehört vermieden. Und das ist für so ein hochentwickeltes Land viel zu hoch.
Es gibt so einen wahnsinnig unfairen Ausdruck, finde ich. Das ist, betrifft leider meistens die Mütter, die überfürsorgliche Mütter. Das ist natürlich in dem Zusammenhang ein gefährlicher Unsinn. Denn wenn man bemerkt, dass sich beim Kind etwas geändert hat, Sie sagen Gewichtsverlust,
viel trinken,
plötzlich wieder einnässen, obwohl das schon kein Thema mehr war, dann gehört das unbedingt beim Kinderarzt sofort abgeklärt.
Genau, und das ist ganz wichtig, nämlich sofort. Nicht warten, heute ist Freitagnachmittag, ich mache das dann nächste Woche, sondern wirklich sofort. Es gehört sofort den Blutzucker gemessen und das geht sehr einfach. Das kann jeder Haus- und Kinderfacharzt machen. Und die Diagnose muss wirklich rasch gestellt werden. Und je jünger das Kind ist, desto höher ist das Risiko, in so eine diabetische Ketoazidose zu kommen.
Wir sprechen über Familien. Zum ersten Mal in diesem Podcast Vater und Sohn bei uns aus einem wichtigen Grund. Harald Führer, Sie selber sind genauso persönlich betroffen wie alle Väter von betroffenen Kindern. Wie war denn das bei Ihnen? Wie haben Sie erkannt, dass Ihr Sohn an Diabetes Typ 1 erkrankt ist?
Also wenn ich das heute betrachte, dann muss ich sagen, es ist für mich fast unfassbar, dass ich trotz der Kenntnis der Begleiterscheinungen von Diabetes, wie die Frau Professor schon gesagt hat, extremes Durstgefühl, oftmaliges Wasserlassen, Ermüdungsstarke, es nicht wahrhaben wollte, dass Thomas auch Diabetes hat oder bekommt.
Sind Sie selbst auch Diabetiker?
Ich selbst nicht, nein. Und wir waren noch, also am Tag, bevor wir auf Urlaub gefahren sind, bei einem Freund von Thomas, der schon Diabetes hatte und mit wo wir eigentlich viel zu tun gehabt miteinander. Wir hätten nur messen müssen, aber wir haben es nicht getan und sind auf Urlaub gefahren. Und dann am Segelboot kam es noch zum starken Gewichtsverlust, ganz eindeutige Symptome. Und ja, Reaktion war schnellstmöglich in die Klinik. Und wir sind dann von Süden vom Meer einfach direkt in die Klinik gefahren. Ja, und dann waren wir gemeinsam eine Woche dort und sind einmal geschult worden, was das bedeutet. Mhm. Aber das war halt dann wirklich sofort notwendig.
Dieser Urlaub ist dann ganz anders abgelaufen als geplant. Wie ist es denn Ihnen dabei gegangen? Sie hatten ja einen Freund, der Diabetiker war.
Ja, genau. Allen voran. Wir pflegen zu sagen Mensch mit Diabetes. Also ich sehe mich selber als Mensch mit Diabetes.
Okay, Entschuldigung, ein Learning. Also, Sie hat einen Freund mit Diabetes. Ist das jetzt so richtig?
Genau.
Okay. Wie alt waren Sie damals?
Ich war damals 11 Jahre alt und hatte die Diagnose bekommen. Natürlich kann ich mich extrem gut daran erinnern, weil es ein einschneidendes Erlebnis natürlich ist oder war für mich. Aber ich hatte eigentlich die besten Voraussetzungen. Also so gesehen, wir hören es dann eh später, ist es wie ein Best-Practice-Example, wie es eigentlich sein sollte, was aber leider nicht immer so der Fall ist. Einerseits hatte ich eben den einen Freund, ich kenne ihn schon seit ich 2 Jahre alt bin, er ist gleich alt wie ich, also er war selber auch damals 2. Er hat mit 7 Jahren Diabetes bekommen und sozusagen war ich auch sein ständiger Begleiter, weil jedes Mal, wenn wir was zusammen unternommen haben, wusste ich, wie ich umgehe mit ihm, wie ich ihm helfen kann, wenn er zum Beispiel mal eine Hypoglykämie hat, also einen Unterzucker. Dementsprechend war ich einfach extremst gut geschult dahingegen, zwar noch immer als Laie, aber ich hatte schon ein gewisses Vorwissen. Zusätzlich hatte ich auch ein enorm starkes soziales Umfeld. Also für mich war die Diagnose damals gar nicht so erschütternd, weil ich gewusst habe, ich als Mensch mit Diabetes kann alles machen, wie jeder andere auch. Ich muss mich eben nur darum kümmern.
Wie alt waren Sie, als Sie diese Schulungen bekommen haben, beziehungsweise als Sie gelernt haben, wie Sie Ihrem Freund helfen können, beziehungsweise ab welchem Alter kann man einem Kind das zumuten?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das kann man nicht so ganz genau beantworten. Es war für mich ein stetiger Lernprozess, weil ich natürlich mit den Eltern, mit der Mutter von ihm zum Beispiel, auch viele Konversationen hatte, wie ich in verschiedenen Situationen umgehe oder was das auch bedeutet. Was ist ein Unterzucker? Warum muss er eben jetzt gerade Zucker zu sich nehmen? Warum muss er damals, was er eine Basis-Bolus-Therapie, also eine Pen-Therapie, eine mit Spritze, nicht so wie jetzt mit einem Closed-Loop-System, Hybrid-Closed-Loop-System mit Pumpe. Das heißt, er ist natürlich vor mir gesessen und hat zum Beispiel in seinem Bauch, in seinen Oberschenkel eine Insulinspritze gehabt und dort eben Insulin injiziert. Und das war einfach ein ständiger Lernprozess. Ich würde das gar nicht an einem Alter so festmachen. Gibt es natürlich Leute, die das vielleicht ein bisschen früher verstehen können oder wie auch immer, oder ein bisschen später, also genau.
seid ihr miteinander ganz unbefangen umgegangen, Sport, ein bisschen vielleicht albern herumraufen, oder musste man da schon vorsichtiger sein?
Ja, also wie soll ich sagen, ich habe das nicht als irgendwie schlimm betrachtet oder irgendwie, dass ich jetzt extrem aufpassen muss, dass wir irgendwie keinen Sport machen gemeinsam oder nicht zusammen ins Freibad gehen können. Ich habe das einfach als gegeben hingenommen und habe gewusst, dass man eben alles machen kann, natürlich mit einem gewissen Sorgfaltsmaßstab. Aber so haben wir uns nicht zurückgenommen. Wir haben gerauft, wir sind Radl gefahren, wir haben die lustigsten Sachen gemeinsam gemacht. Ja, und dementsprechend war das überhaupt kein Problem, irgendwas nicht zu machen. Wir hatten sozusagen eine ganz normale Kindheit.
Inzwischen sind einige Jahre vergangen. Wie ist die Situation von Erkrankten von Typ 1 Diabetes heute, Frau Professor?
Ja, in den letzten 30 Jahren hat sich da extrem viel getan. Ja, wir können Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes sehr, sehr gut therapieren. Das heißt, die Kinder müssen ja das Insulin, das nicht produziert wird, ersetzen. Das hat man früher mit Spritzen gemacht, dann mit Pens, und heute haben wir eine sehr gute Diabetestechnologie. Wir haben Systeme zur Verfügung, die nennt man Hybrid-Closed-Loop-Systeme. Das sind wie künstliche Bauchspeicheldrüsen. Und diese Systeme schaffen es, dass die Kinder fast nahezu normoglykämisch, fast nahezu normale Blutzucker haben und damit eine sehr gute Stoffwechselkontrolle haben, was die Spätkomplikationen hinten anhält. Und das ist eine Entwicklung, die sehr rasant gegangen ist. Und ich bin 30 Jahre, mache ich diesen Beruf schon, und ich hätte mir das nicht vorstellen können, wie ich begonnen habe als junge Gastärztin, dass diese Entwicklung so schnell geht und dass wir den Kindern eine so, so gute Therapie anbieten können. Also da haben wir wahnsinnig gute Fortschritte gemacht. Aber es ist sehr komplex geworden, die Diabetestherapie, sehr speziell. Das braucht sehr viel Schulung, das braucht die Experten, das braucht auch ausgebildete Pflegepersonen, und auch die Familien müssen extrem und die Kinder müssen sehr viel lernen, um diese Therapie umzusetzen. Aber, wie gesagt, wir erreichen fast nahezu normoglykämische Werte. Ja. Was wir noch nicht können, ist die Krankheit verhindern. Ja. Aber da gibt es erste Studien dazu, dass man es in einer Früherkennung durch immunmodulatorische Therapien hinauszögern kann, diesen Autoimmunprozess. Das sind die neuen Ansätze.
Harald Führer, wie sehen Sie den Status quo?
Ja, also positiv ist, und das wurde ja bereits genannt, dass sich die technische Unterstützung für das tägliche Diabetesmanagement in den letzten Jahren so enorm weiterentwickelt hat. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Bei Kindern gibt es auch Probleme bei der Suche nach Kindergarten, Alltagsprobleme und Schule auch. In Unkenntnis, was Diabetes bedeutet, also in Unkenntnis von bei den Erwachsenen, was Diabetes bedeutet, werden Kinder oft benachteiligt, dürfen nicht auf eine Schullandwoche fahren oder werden sogar in den jeweiligen Einrichtungen nicht aufgenommen. Damit ergeben sich bei den Betroffenen Unsicherheiten im täglichen Leben und damit auch die Fragen, die oftmals nur unzureichend oder gar nicht beantwortet werden können. An dieser Stelle möchte ich gerne die Selbsthilfe erwähnen, die vieles leistet und ebenfalls eine Säule im Gesundheitssystem ist. Aber auch heute ist sie nach wie vor eine von Sozialversicherungen und Politik unterschätzte, aber gern angenommene Einrichtung. Ich erwähne dies hier bewusst, weil in Österreich keine obligatorische finanzielle Unterstützung für die Selbsthilfe gegeben ist, im Unterschied zu unserem großen Nachbarn Deutschland. Hier gibt es also verschiedenste Projekte, die wir auch versuchen zu unterstützen oder zu fördern und mit der Politik und mit den Stakeholders zu besprechen, wie beispielsweise das MOKI-Projekt, das dann später auch noch einmal erklärt werden wird.
Thomas Führer, Sie haben viel Kontakt mit Kindern und Jugendlichen mit Diabetes. Wie geht's denen heute?
Genau, retrospektiv betrachtet ist natürlich, es ist ja eh schon erwähnt worden, enorm viel passiert in der Diabetestechnologie. Es gibt neue Pumpensysteme etc. Da ist wirklich viel einem abgenommen worden, wenn man eben mit Diabetes tagtäglich lebt. Was ich nur sagen kann, aufgrund meiner Erfahrung damals, ich hatte das perfekte Umfeld, also ich hatte überhaupt keine psychischen, mentalen Probleme. Aber immer mehr und vor allem seit der Pandemie wissen wir, wie wichtig psychische Gesundheit ist und wie viel diesbezüglich eigentlich noch gemacht werden muss.
Wie kann man diesen Kindern und Jugendlichen helfen? Was sagen Sie denen, wenn sie draufkommen, oje, fühlt sich alleingelassen, fühlt sich nicht wahrgenommen?
Ich finde, das Wichtigste ist eigentlich die Gemeinschaft, dass man jemanden hat, mit dem man drüber reden kann und eben nicht der Arzt, die Ärztin, der nur die einzige Bezugsperson ist. Wie bei mir das der Fall war mit meinem besten Freund eben damals, der auch die Typ 1 Diabetes hat. Ich konnte auf einer viel niedrigeren Level sozusagen mit ihm kommunizieren und konnte mich austauschen. Und da kommt man auch drauf, dass eigentlich mehr oder weniger alle dieselben Probleme irgendwann im Leben haben, sage ich jetzt einmal. Und dementsprechend ist eben auch die Selbsthilfe so wichtig, dass es Camps gibt zum Beispiel, wo man andere Jugendliche, die genau in der gleichen Situation sind, trifft. Weil in Graz ist es vielleicht einfach, jemanden zu finden, der auch jung ist und Typ 1 Diabetes hat. Aber stellen Sie sich vor, wenn Sie irgendwo außerhalb von Graz oder irgendwo am Land wohnen, wo es vielleicht nur einen, und jetzt sage ich das vielleicht ein bisschen gehässig, aber einen zweiten Mensch mit Diabetes hat, oder wo es einen zweiten Menschen mit Diabetes gibt und der ist aber 85 und hat Typ 2 Diabetes. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Mhm. Dementsprechend finde ich einfach, dass es extremst wichtig ist, einfach der soziale Austausch, auch Hilfestellungen, die angeboten werden, wie zum Beispiel eben Diabetes in Graz oder auch viele andere Beispiele in Österreich, wo man ein bisschen Anschluss findet und einfach reden kann.
Jetzt stellt man sich vor, na gut, heutzutage bist du online sofort vernetzt, international und so weiter, aber ich spüre gerade, wenn Sie das so erzählen, man braucht einen Buddy, man braucht vielleicht eine Peer Group, also jemanden, der einem in die Augen schaut und auf die Schulter klopft und sagt, hey, 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 haben wir alles gemacht, haben wir alles selbst erfahren, Geduld mit dir selber, lern deinen Körper wieder neu lieben und akzeptieren. Also, dass tatsächlich ein Freund, eine Freundin da ist zum Angreifen, wo man auch wirklich mal abhängen kann und schauen. Was sind diese Camps, die Sie erwähnt haben?
Da gibt es mehrere Formate. Ich war selbst Teil eines Camps damals, wo ich eben Typ 1 Diabetes bekommen habe. Ich glaube, mit 12 war ich das erste Mal dabei. Es gibt verschiedene Formate. Es gibt ein Adventure Camp zum Beispiel, so nennen wir das. Das ist eine geschützte Umgebung, wo man sich aber selber auch ein bisschen ausprobieren kann, indem man zum Beispiel wandern geht, eine Nachtwanderung macht und auch merkt, wie zum Beispiel Adrenalin mit reinspielt. Und dann gibt es die klassischen Camps für eben jüngere Kinder und Jugendliche, wo einfach, wie soll ich sagen, noch ein noch geschützterer Raum ist, aber wo man einfach einerseits die soziale Komponente hat, mit anderen Menschen mit Diabetes zu reden und einfach Aktivitäten zu machen, aber gleichzeitig auch die Sicherheit hat, dass eben Fachpersonal vor Ort ist, die einem auch wirklich helfen können und unterstützen können, falls wirklich etwas auftritt.
Mutmacher, unbedingt notwendig. Harald Führer, ich habe den Eindruck, Sie möchten dazu was sagen.
Ja, vor allem zu dieser psychischen Gesundheit. Also ganz wichtig ist bei den Kindern, dass sie das Gefühl bekommen, es gibt mehrere, die dasselbe Problem oder dieselbe Erkrankung haben und wir sind doch alle gleich und wir sind eine Gemeinschaft und wir sind eigentlich nicht schlechter dran als die, die keine chronische Erkrankung haben. Also auf diese psychische Gesundheit muss wirklich aufgepasst werden, weil die natürlich auch für das Management des Diabetes ein positiver Beitrag ist. Zusammenfassend, diese Camps, die da hier sind und die immer, wie der Thomas schon gesagt hat, altersgerecht gemacht werden, ist es eben so, dass man in jungen Jahren einmal lernt, prinzipiell, was muss man machen. Und dann, wenn die Jugendlichen sind, die sie dann glauben, ich kann eh alles, ich weiß alles, aber nicht bemerken, da sind dann die Eltern immer wieder über die Schulter schauen. Da ist es dann mit diesem Abenteuercamp beispielsweise wichtig, dass die lernen, selbst die Verantwortung zu übernehmen und was immer sie tun, ob sie jetzt Sport betreiben, aufgeregt sind oder in Ruhephase sind, trotzdem immer einen kontinuierlichen Blutzuckerspiegel zu erhalten. Also zusammenfassend gesagt, wichtiger ist Prävention und Aufklärung, als später einmal nachträglich die Probleme, die auftreten, zu heilen. Nicht? Ich glaube, da gibt es für dich jetzt, Frau Professor, einen Einwand, glaube ich, weil du hast dich ja da hier auch sehr stark mit diesem MOKI-Projekt befasst.
Frau Professor Fröhlich-Reiterer, da gibt es ein ganz spezielles Projekt, das Ihnen am Herzen liegt.
Ja, da gibt es ein ganz spezielles Projekt. Der Thomas und Harald haben das schon sehr gut gesagt. Die psychische Gesundheit ist extrem wichtig und ich erlebe das so, in der Therapie sind wir sehr, sehr gut vorangekommen, ja. Aber diese psychosoziale Komponente, da ist noch viel Arbeit, ja. besonders die Integration in Kindergarten, Kinderkrippe, Schule. Ja, da haben wir wirklich sehr viele Probleme und da müssen die Kinder und die Eltern sehr viel Leid erfahren. Ja, wir sind da extrem tätig mit Schulungen der Lehrer und dass die Kinder einfach gut aufgenommen werden. Und das Projekt, das wir ins Leben gerufen haben in der Steiermark, heißt Diab Kids. Das ist eine extramorale Betreuung von Kindern mit Diabetes. Und es zielt darauf ab, dass Kinder und Familien mit Kindern mit Diabetes zu Hause vom spezialisierten Personal, von spezialisierten Kinderkrankenschwestern betreut werden. Erstens beim Management, nachdem sie die Erkrankung bekommen hat, nach Erstmanifestation. Aber diese spezialisierten Pflegerinnen gehen auch in die Schulen und schulen die Pädagogen, damit die Pädagogen wissen, was ist Diabetes, welche Bedürfnisse hat ein Kind mit Diabetes, wann muss ich handeln, was ist eine Unterzuckerung, was muss ich bei Sport machen. Und gut geschulte Lehrer integrieren ein Kind viel, viel besser, weil wir haben da sehr viel Ausgrenzung erleben müssen, dass Kinder nicht mitfahren dürfen auf Skikurs zur Schullandwoche. Und das ist etwas, das in der heutigen Zeit einfach nicht mehr passieren darf. Ja, dieses Moki-Projekt war 8 Jahre lang spendenfinanziert. Ich habe das mit der Frau Lisa Renner von Moki Steiermark aufgebaut. Wir haben das 8 Jahre mit Spenden finanziert. Seit 2 Jahren ist es ein Pilotprojekt und wir kämpfen gerade extrem, dass das eine Regelfinanzierung bekommt. Es ist ein sehr gut ausgearbeitetes Programm gemeinsam mit der ÖGK Steiermark und es wäre etwas, es kostet nicht viel Geld, es ist ein Präventionsprojekt und es wäre ein Projekt, das eigentlich auf ganz Österreich ausgeweitet werden könnte, dass die Kinder auch extra moral eine Versorgung hat und dass jemand vor Ort ist.
Frau Professor, ich möchte gerne nochmal auf die Früherkennung zurückkommen. Warum ist die so wichtig?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, Typ-1-Diabetes nimmt extrem stark zu und dass viele Kinder mit dieser Ketoazidose auf die Klinik kommen, das einfach auch lebensgefährlich sein kann.
Können Sie ein bisschen erklären, was bedeutet Ketoazidose?
Eine Ketoazidose ist eine Übersäuerung im Blut. Also die Kinder sind ganz sauer, der ganze Stoffwechsel hat sich verschoben, ihnen fehlt das Insulin, sie können die Glukose nicht verwerten und sie kommen in einem wirklich schlechten Zustand.
Sie sind apathisch?
Das kann bis zum Koma gehen.
Gottes Willen, ja.
Und ich habe schon erwähnt, die Ketoazidose-Rate ist in Österreich für so ein hochentwickeltes Land viel zu hoch. Wenn wir jetzt die Kinder früher erkennen, wenn wir diesen Autoimmunprozess früher erkennen, indem wir diese Antikörper messen, dann verhindert das die Ketoazidose. Und es gibt solche Früherkennungsprogramme, zum Beispiel in Italien oder in Deutschland. Und es gibt auch eine DETI-Studie, da haben sich mehrere Länder zusammengeschlossen, die alle konnten zeigen, dass die Ketoazidosenraten von 30-40%, so wie es wir in Österreich haben, auf 3% gesenkt haben. Das heißt, das senkt Morbidität, das senkt Spitalskosten. Aber dafür brauchen wir Früherkennungsprogramme, Screeningprogramme, dass wir die Kinder früher erkennen und das kann man eben mit verschiedensten Screeningprogrammen machen. Das können Antikörperscreening sein, das kann, dass man nach der Geburt schon das genetische Risiko bestimmt. Und das ist die Entwicklung derzeit in der Diabetologie.
Wenn wir von Früherkennung sprechen, von welchem Alter, wann ist was schon möglich?
Also man nennt das diabetesspezifische Antikörper, die zeigen diesen Autoimmunprozess an. Und man weiß, dass die schon sehr früh im Leben produziert werden, schon ab dem 9. Lebensmonat. So, das ist der erste Gipfel zwischen 9. Lebensmonat und 2. Lebensjahr. Dann kommt ein 2. Gipfel im frühen Kindesalter. Und diese Antikörper kann man im Blut messen. Und diese wenn man mehr als 2, es gibt 5 verschiedene Antikörper, die man messen kann, und je mehr Antikörper positiv sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Diabetes bekomme. Und wenn ich mehr als 2 dieser positiven Antikörper habe, habe ich ein fast 100%iges Risiko, dass ich irgendwann in meinem Leben Diabetes bekomme. Das kann in ein paar Monaten sein, Jahren, das kann bis zu 20 Jahren dauern, dass ich das bekomme. Und man weiß aus Studien von anderen Ländern, der beste Zeitpunkt für ein Screening wäre im Alter von 2 und 6 Jahren, weil dann würde man 80% der Kinder früh erkennen. Ja? Und das Allerbeste wäre dann mit 10 Jahren noch einmal nachzuscreenen. Aber das ist natürlich eine Herausforderung für das Gesundheitssystem und auch für diejenigen, die das durchführen. Aber 2 Screeningpunkte wären sozusagen
ideal. Und welche Anpassungen bräuchte es dafür im derzeitigen Gesundheitssystem?
Ich glaube, dass wir diesen Weg in Österreich gehen müssen, dass wir Screening-Programme aufstellen. Und wir sind in unserer Gruppe der pädiatrischen Diabetologen oder der Diabetologen Österreichs auch schon dabei, uns Gedanken zu machen, wie man das am besten aufstellt. Ja, wir werden jetzt beginnen, im Rahmen eines großen EU-Projekts, das Inodia heißt, Family und Friends zu screenen. Das Projekt heißt DETECT, ja. Das heißt, dass wir Familienangehörige screenen, die ja ein 15% höheres Risiko haben, an Typ-1-Diabetes zu erkranken. Und dann ist die nächste Überlegung, aber das ist ein Step-by-Step-Prozess, dass die Normalpopulation gescreent wird. Und da brauchen wir sicher die Politik dazu, um solche Programme aufzustellen. Wobei es in den Nachbarländern, wie zum Beispiel in Deutschland und in Italien, solche Programme gibt, wo wir uns natürlich auch sehr viel schon unter Anführungszeichen abschauen können, wie die Programme aufgestellt haben.
Thomas Führer ist in einem sehr spannenden EU-Programm auch eingebunden. Wie funktioniert das?
Genau, dieses EU-Projekt heißt Identify und es erstreckt sich über 13 verschiedene Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit insgesamt 27 Partnern. Primär geht es darum, die generelle Bevölkerung zu screenen und zwar eben genau auf diese Antikörper, damit man einfach auch Erfahrung sammelt. Das Ziel des Projektes ist es, die Erfahrung gemeinsam sozusagen über diese 13 Nationen zu sammeln und dann ein Paket zu schnüren, was in anderen Ländern implementiert werden kann. Aber nicht nur das Screenen, sondern auch, wie man direkt und indirekt Betroffene auch mental unterstützt und sie auffängt, dass sie eben mit so einer Diagnose zurechtkommen.
Frau Professor, wir haben gehört von einigen Ländern in Europa, mit denen Sie natürlich vernetzt sind. Was können wir von denen abschauen, lernen, mitnehmen?
Ich glaube, da können wir sehr viel lernen, nämlich eben, wie man solche Programme aufstellen kann, aber auch, was diese Programme uns bringen. Was wir gesehen haben, ist, eine Früherkennung senkt die Ketoazidoserate, wie ich schon erwähnt habe. Die nächsten Punkte sind, dass die Familien und die Betroffenen langsam in diese Erkrankung hineinwachsen. Man muss sie aufklären, man muss ihnen erklären, was das bedeutet und man kann relativ früh mit einer Insulintherapie beginnen. Was bedeutet? Normalerweise ist, wenn die Kinder zu uns auf die Klinik kommen, sind nur mehr 20% dieser insulinproduzierenden Zellen vorhanden. Wenn man das früher erkennt, ja, dann sind nicht so viele dieser Zellen zerstört und man kann diese Insulintherapie beginnen und die Blutzuckerwerte sind einfach viel stabiler und die Therapie ist am Anfang leichter durchzuführen. Das heißt, man kann Beta-Zellen retten, unter Anführungszeichen. Und was man durch dieses Screening-Programm in den anderen Ländern auch gesehen hat, ist, dass es ganz wichtig ist, wie der Thomas schon gesagt hat, dass man die Familien psychologisch betreut, ja? Was aber wiederum bedeutet, dass wir da gute Strukturen aufbauen müssen, weil wir haben auch das Personal nicht derzeit in Österreich, um diese Familien wirklich gut weiter zu monitorisieren. Wann ist der Diabetes jetzt wirklich manifest? Wann brauchen sie Insulin? Und sie psychologisch zu unterstützen.
Gibt es ein spezielles Land, wo Sie gesagt haben, wow, die machen das ganz besonders schlau und das ist wirklich interessant für uns?
Ja, also wir sind im Austausch mit Deutschland, ja, weil die Frau Professor Ziegler aus München, die macht das jahrzehntelang, hat das sehr gut aufgebaut. Und es gibt in Deutschland auch schon ein Populationsscreening, wo Kinder beim Kinderfacharzt zwischen 2 und 10 Jahren können diese Antikörper bestimmt werden. Und Deutschland hat das wirklich sehr gut mit guten Broschüren, mit guten Aufklärungsbroschüren aufgebaut. Und ich glaube, von da können wir uns sehr viel abschauen und sehr viel lernen.
Ist das vom finanziellen Aufwand überschaubar, wenn man sich so besser vernetzt?
Das ist ja auf alle Fälle und vor allem, wenn es schon sehr gute Strukturen gibt, ist es immer leichter, etwas aufzubauen.
Natürlich.
Und man kann das dem Gesundheitssystem auch besser erklären und man hat auch schon sehr, sehr gute Zahlen, wenn man das für Österreich aufbaut.
Harald Führer und Thomas Führer, Sie sind beide ehrenamtlich als Patientinnenvertreter tätig. Wieso setzen Sie sich für das Thema so nachhaltig ein?
Für mich persönlich ist es einfach ein extremes Anliegen, anderen Menschen eigentlich genau diese Startvoraussetzungen zu geben, die ich hatte. Deswegen die verschiedensten Projekte zu nennen, Schüler für Schüler, was eine Aufklärungswebsite ist für chronische Erkrankungen, das auch vom Bundesministerium ausgeschickt worden ist an alle Schulen österreichweit, dementsprechend auch bitte gerne verwenden. Es sind einfach so viele Stellschrauben und Aspekte, die noch verbessert werden können und es braucht immer engagierte Menschen, die auch direkt damit betroffen sind, weil sie ganz genau wissen, wo hapert's, wo können wir was machen und wie kann man das Leben erleichtern. Wie vorher schon besprochen, es ist eine managbare Erkrankung. Man muss sich einfach nur darum kümmern und es fließen aber sehr viele Aspekte ein. Nicht nur die Einstellung, auch die psychische Gesundheit, das Umfeld, alles als großer sozusagen Einflussfaktor. Mir ist es persönlich einfach ein Anliegen und deswegen setze ich mich dafür ein und natürlich darf man das auch nicht weglassen. Es hilft mir natürlich als Persönlichkeit auch.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also Sie sind ein Role Model, und beziehen vielleicht auch persönliche Befriedigung aus der Tatsache, dass sie vielen helfen können?
Ja,
haben
genau.
Sie Freundschaften gefunden oder?
Ja, einerseits Freundschaften und eine Situation, die mir wirklich hängen geblieben ist, ist damals, das war vor 3 Jahren, nach dem Start von Schüler für Schüler, war ich bei einem Kongress und hinter der Mutter sozusagen ist ein kleines Kind gestanden und hat sich versteckt hinter ihr. Und die Dame ist zu mir hergekommen und hat gesagt, eben der kleine Junge möchte mir was sagen. Und er hat sich dann zwischen den Füßen herausgetraut, hat die Hand von der Mutter gehalten und hat gesagt, ich würde dich gerne im Fernsehen sehen. Und ich war komplett perplex und habe ihm nachgefragt, warum. Die Mutter hat mir dann erklärt, dass aufgrund eben der Tätigkeiten und aufgrund dieser Videos dieses kleine Kind mit dem Teddybären meine Videos nachgestellt hat und in die Familiengruppe geschickt hat. Und er hat auch dazu gesagt, alles kein Problem, ich habe das, aber mir geht's gut und so ist es und so muss man das machen.
Oh, ist das schön.
Und allein für solche Momente ist es wert, da Mühen und Zeit reinzustecken, weil ist ja einfach herzerwärmend.
Oh, Wahnsinn. Papa Harald schaut auch ganz gerührt und sehr zufrieden.
Ja, ich möchte das ein bisschen von der Seite der Eltern vielleicht noch erklären. Als mein Sohn erst manifestiert wurde, war das für mich ein Schock. Ist verständlich. Als Elternteil sagt man, warum mein Sohn? Obwohl wir also Diabetes von einem Freund her gekannt haben und damit in Berührung gekommen sind. Und so geht es ja vielen Eltern ähnlich. Wir hatten durch diese Selbsthilfe, was ich vorher schon genannt habe, die Selbsthilfe Diabär, die für Kinder zuständig ist, Unterstützung in Form von Antworten auf Fragen und dem Austausch in der Gemeinschaft Gleichbetroffener bezogen. Das hilft natürlich enorm, wenn man solche Unterstützung hat. Als Obmann der Selbsthilfe Diabär habe ich dann erkennen müssen, dass es leider nicht allen so gut geht. Kinder, aber auch eben den Eltern. Nicht alle haben die Möglichkeiten, entsprechende Hilfestellung bei Problemen auf Fragen zu bekommen. Warum auch immer, will ich jetzt nicht so beantworten. Eines ergibt das andere. Und so habe ich, weil die Zeit gerade gut reif war, mit den Obleuten der anderen beiden großen Selbsthilfenvereinen, ADA und ÖDV, die Dachorganisation und Patientenvertretung Wir sind Diabetes gegründet. Ich habe aus gesundheitlicher Sicht, kann ich sagen, ein schönes und unbeschwertes Leben, nachdem ich also selbst nicht Diabetes habe. Und mit meinem Engagement möchte ich dazu beitragen, dass Betroffene, damit meine ich Kinder, aber auch die Eltern und Angehörigen, ebenfalls die Möglichkeit haben, trotz chronischer Erkrankung ein schönes und möglichst unbeschwertes Leben zu führen.
Wunderbar. Darf Ihnen im Namen aller Betroffenen herzlich danken und möchte das Schlusswort der Professor Fröhlich-Reiterer jetzt noch überlassen. Das Allerwichtigste vielleicht kurz zusammengefasst?
Das Allerwichtigste zusammengefasst ist, Typ-1-Diabetes ist derzeit noch eine nicht heilbare chronische Erkrankung und die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Sie nimmt extrem stark zu, das heißt, wir haben immer mehr Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. Wir können Diabetes heutzutage sehr, sehr gut therapieren. Wir haben sehr gute Diabetes-Technologie und die Kinder können ein nahezu normales Leben führen. Wichtig ist uns, dass die Kinder gut in Kindergarten, Schule, Kinderkrippe integriert werden. Und der nächste Schritt muss sein, dass wir Früherkennungsprogramme in Österreich starten, und da ist jetzt die Politik gefordert, dass Diabetes früh erkannt wird. Und die Gründe, warum Früherkennungsprogramme wichtig sind, erstens, um die Ketoazidose-Rate, die in Österreich viel zu hoch ist, zu senken, dass die Familien früh erkannt werden und in diese Erkrankung hineinwachsen können, dass man rechtzeitig und frühzeitig mit einer Therapie beginnen kann und so auch Beta-Zellen für eine Zeit noch retten kann. Und was ganz wichtig ist, es sind ganz viele Immuntherapien in der Pipeline. Das heißt, man kann derzeit im Rahmen von Studiensettings diesen früh erkannten Menschen mit einer Frühform des Diabetes Immuntherapien zufügen und die Krankheit hinauszögern. Und da gibt es in Österreich auch Inodia-Zentren, die diese Therapien anbieten.
Vielen Dank. Wenn Sie sagen Politik, wir alle machen Politik auf die eine oder andere Art, auch Sie beide, Thomas?
Genau, an diesem Punkt möchte ich anmerken, dass wir offen sind für Gespräche, für Ratschläge, für Hilfestellungen. Wir, vor allem ich als Mensch mit Diabetes, weiß weil ich mich auch damit befasse, wo man eben ansetzen kann, wo man wirklich produktiv, effizient und effektiv eingreifen kann, um auch mit wenig Geld viel zu erreichen. Deswegen kann ich nur jeden einladen, mit uns zu sprechen, mit Wir sind Diabetes, der Dachorganisation, aber eben auch mit verschiedenen Kliniken, damit wir gemeinsam eine Lösung finden, weil schlussendlich ziehen wir ja alle an einem Strang und möchten es so einfach wie möglich für alle machen. Und da ist Zusammenarbeit meines Erachtens einfach das beste Mittel.
Harald Führer?
Ja, die Erfahrung lehrt, und wir haben das ja schon besprochen mittlerweile, dass altersgerechte Schulung zur Verbesserung des Selbstmanagements bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes beiträgt und enorm wichtig ist, weil es einfach die täglich gegebene Belastung verringert und weniger Stress damit vorhanden ist. Menschen mit Diabetes, muss man sagen, das ist mir wichtig noch, sind nämlich genauso leistungsfähig wie Menschen ohne einer Erkrankung. Wir sehen, dass es gibt Sieger von Tour de France, Nummer 1 im Tennis in der Welt oder österreichischer Gewichtheber, Weltmeister. Also man kann damit eigentlich alles machen. Ich darf alle einladen, die jetzt das da zuhören bei diesem Podcast. Wir haben Strukturen aufgebaut von Wir sind Diabetes. Schauen Sie hinein, wirsinddiabetes.at, und schließen Sie sich uns an oder geben Sie in irgendeiner Form eine Hilfestellung. Wir sind offen und hoffen auf möglichst viel Unterstützung.
Dann darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Kommen Sie gut zurück nach Graz. Lassen Sie mir meine Lieblingsstadt schön grüßen. Und für Sie, meine Damen und Herren, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die weiteren Informationen zu Diabetes oder den schon erwähnten Links zu den PatientInnenorganisationen finden Sie in den Shownotes. Alles Liebe!